So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Und allein schon an der Begrüßung erkennt ihr, dass der Jan auch diese Woche noch nicht da ist. Jan ist zwar weitestgehend wieder gesund, ist aber noch so ein bisschen angeschlagen, hat noch eine belegte Stimme und wird sich diese Woche noch ein bisschen auskurieren. Deswegen müsst ihr diese Woche wieder mit mir vorlieb nehmen. Aber auch diese Woche habe ich wieder einen Gast dabei.
Ganz genau. Der Jan, der wird jetzt länger vielleicht nicht mehr hier
sein. Genau, neben mir sitzt der Felix. Und wer der Felix ist, das erfahrt ihr jetzt im Laufe der Folge. Ja, wir starten wie immer mit einer Geschichte der Woche. Die ist auch ganz kurz und eigentlich sowas, was mich schon länger begleitet. Ich habe mir Tatsache einen T4-Bus gekauft. Felix und ich kennen uns schon länger. Felix weiß, dass ich schon länger auf Busse stehe.
Auf Busse stehst du, ganz genau.
Ich habe mir jetzt endlich mal einen Traum erfüllt, habe mir einen alten T4 geholt, der Tatsache ein Jahr älter ist als ich und der wird jetzt über den Winter ausgebaut und ich freue mich tierisch auf dieses Projekt. Das wird echt cool.
So richtig zum drin schlafen, drin rumfahren, genau. Hund mitnehmen. Ja. Sehr gut.
Ja, das ist der Plan. Jetzt mal gucken, wie es wird. Jetzt steht er bei uns auf dem Hof. Die Jungs sind auch schon alle irgendwie so ein bisschen gespannt und die werde ich auch einspannen, also unsere Handwerker. Mal gucken, was passiert. Ich bin echt gespannt. Es wird ein cooles Projekt. Ich werde euch davon berichten. Ihr werdet es mitbekommen. Und ihr könnt es natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen. Gut, wir kommen zu dir, Felix. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Wir kennen uns schon länger.
Wir kennen uns schon sehr lange tatsächlich. Ja. Es ist immer so, dass man denkt, ach, so lange tatsächlich
Tatsache,
schon.
Ja. Deswegen, kurz, bevor wir jetzt auf dieses Wir kennen uns schon länger eingehen, sag einfach kurz, wer du bist, was du machst. Ja, genau. Einfach, dass die, weil ich kenne dich schon ewig.
Das stimmt.
Unsere Zuhörer kenne ich noch nicht.
Ja, also mein Name ist Felix Henschen. Ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite auch in einem quasi handwerklichen Betrieb, aber ich bin handwerklich nicht begabt, sondern ich arbeite bei Juwelier Jacobi. Wir sind ein Familienunternehmen in der Stuttgarter Innenstadt, quasi mit einer Werkstatt, also einer Goldschmiede, aber auch einem Verkauf. Das heißt, wir haben auch ein Geschäft. Und da bin ich jetzt seit 2 Jahren mit dabei. Und das Besondere ist auch, dass es eben sich um einen Familienbetrieb handelt. Das heißt, ich arbeite da ganz eng mit meinen Eltern zusammen. Und da stehen wir im Moment vor vielen schönen, aber auch nicht so schönen Herausforderungen, worauf wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten, Stunden drauf zurückkommen.
Genau, definitiv. Ja, Familienbetrieb, Juwelier. Als wir uns kennengelernt haben, wir haben es gerade eben schon kurz gehabt, da war das noch gar nicht auf deinem Schirm. Als wir uns kennengelernt haben, warst du gerade auf dem Weg zur Ausbildung zum Koch.
Zum Koch, genau. Es war irgendwie, ich habe Abitur gemacht 2008 und wollte danach eigentlich ein Studium machen oder ein duales Studium für Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Food Management. Mhm. Das heißt, ich hatte schon immer irgendwie Spaß an Essen. Wer mich kennt und weiß, wie ich aussehe, der weiß auch, warum das so ist. Und dieses Studium war aber so neu, diese Fachrichtung, dass die ganzen Betriebe, die man ja braucht für ein duales Studium, immer gesagt haben, du brauchst entweder ein sehr gutes Abi, was ich nicht vorweisen konnte, oder eine gastronomische Ausbildung. Und auch die hatte ich natürlich nicht. Und dann hat man halt gesagt, okay, was macht dir Spaß in der Gastronomie? Und das war halt Kochen. Und dann hat man überlegt, okay, dann mache ich halt eine Kochausbildung, ganz einfach. Ja. Ganz pragmatisch fast schon.
Hast du die durchgezogen? Ich weiß, nee, du hast aber angefangen mit der Ausbildung.
Ich habe tatsächlich angefangen, ja, in der Villa Hammer Schmiede in der Nähe von Pforzheim. Das war damals also ein 5-Sterne-Hotel mit einer 1-Sterne-Küche. Mhm. Warum soll man sich so leicht machen?
Ja.
Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das echt eine extreme Herausforderung ist. Also, die Ausbildung wäre eigentlich 3 Jahre gegangen, weil es war noch mit so einer Zusatzfachrichtung, wo man dann auch nicht verkürzen konnte. Und schon nach 3 Monaten habe ich gewusst, also wenn ich das jetzt 3 Monate machen muss, nur um danach dann noch studieren zu dürfen, ich wusste ja nicht mal, kriege ich danach noch einen Studienplatz gleich, da habe ich einfach den Aufwand, das war einfach zu extrem.
War dann also doch einfach nicht, obwohl du, sag ich mal, die Leidenschaft für Essen, gutes Essen und so weiter, alles, was da drumherum ist, immer noch Hicks und Flicks, das machst du auch. Du kochst auch
privat immer noch gerne. Ja, habe ich immer noch, also mit allen möglichen Geräten im Grill und Thermomix ist seit kurzem auch mit dabei. Da würde jeder Koch sagen, warum ein Thermomix? Aber in jeder Sterneküche steht auch ein Thermomix. Und es macht immer noch Spaß, hat mir auch wirklich die Lust nicht genommen, aber in dem Moment einfach zu sehen, dass man halt seine 15, 16 Stunden in der Küche steht und kein Lob groß kriegt, weil der ganze Lob kriegt natürlich der Service ab und nicht die Küche und Dann, man musste dann im Hotel natürlich noch den Frühstücksservice machen, das heißt um 5 Uhr morgens da sein. Zwar mittags dann 2 statt einer Stunde Pause zu bekommen. Und dann war ich am Anfang auch noch in der Patisserie. Das heißt, ich war auch immer der Letzte, der gegangen ist, weil wir natürlich die letzten Gänge geschickt haben mit dem Dessert. Und dann war man halt wirklich erst um 1 Uhr zu Hause und dann am nächsten Tag wieder um 5 da zu sein. Da habe ich dann einfach gemerkt, nee, das geht auch nicht. Und als es dann auch darum ging zu kündigen mit dem Hotelleiter, der hat auch gesagt, ja Felix, was glaubst du, warum wir immer 3 Leute einstellen?
Ja.
3 Auszubildende, weil halt die Abbruchquote halt 2/3 sind. Ne? Die nehmen halt 3, weil sie ganz genau wissen, in den 3 Jahren einer bleibt am Schluss.
Ja.
Und also das war super, super krass. Also.
Ja, das ist halt schon so, Gastro ist schon eine sehr eigene Branche. Also ich meine, das Handwerk ist ja immer schon eigen, aber Gastro, wir haben bei uns im Freundeskreis auch 1, 2, die in der Gastro arbeiten. Und das ist schon, da muss man schon die richtige Leidenschaft für haben, um da einfach auch Spaß dran zu haben, um aufzugehen und zu sagen, hey, ja, das mache ich.
Ich habe auch viel mehr Respekt jetzt noch vor den Leuten, die das wirklich machen und es durchziehen, die wirklich sagen, das ist genau das, was ich machen möchte. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt, oder war nie mein Zeitpunkt, dass ich halt Koch sein möchte, sondern ich wollte ja studieren.
Für dich war das quasi nur ein Sprungbrett.
Genau.
Zum nächsten Schritt.
Und das war, genau, um da weiterzuleiten, dann habe ich mich, ich eben die Ausbildung abgebrochen, habe mich dann ganz klassisch als ausbildungssuchend gemeldet, weil ich eben nicht wusste, was mache ich jetzt. Ne? Weil dieses Thema Foodmanagement war halt irgendwie vom Tisch. Und dann kamen vom Arbeitsamt diverse Briefe mit der und der Arbeitgeber sucht, fürs duale Studium auch. Und so bin ich dann bei DM Drogeriemarkt gelandet, habe dann da ein duales Studium gemacht für Betriebswirtschaftslehre, aber in Fachrichtung Handel. Und genau, da habe ich in Stuttgart gearbeitet und in Karlsruhe studiert. Ja, das habe ich dann 3 Jahre gemacht, bis 2013. Danach bin ich nach Hamburg gezogen, persönlich gesehen, habe ich meine Freundin kennengelernt, mittlerweile Frau. Und die hat in Hamburg gelebt zu dem Zeitpunkt. Dort habe ich dann erst bei DM, später dann bei WMF gearbeitet, also bin dann im Einzelhandel geblieben. Bin dann wieder zurück zum Thema Küche gekommen, komischerweise oder lustigerweise. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und als es dann aber zum Thema Familie gründen, Heirat etc. kam, sind wir dann wieder zurück nach Stuttgart.
Ja.
Und
worüber ich sehr froh bin.
Worüber alle sehr froh sind. Und so hat sich dann irgendwann der Kreis geschlossen, dass das Thema Juwelier mit 20, wenn man ein Studium anfängt, da ist das Thema noch so weit weg. Man hat vielleicht oft mit den Eltern darüber gesprochen. Es gibt vielleicht mal die Möglichkeit, damals war das auch noch nicht unser Betrieb, sondern mein Vater war nur angestellt, dass man da mal einsteigen könnte, aber mit 20 und man hat seine eigenen Visionen und Ideen und man möchte irgendwie selber was erreichen und dann auch noch Juwelier, wo man sagt, da ist halt der Kunde ist halt irgendwie 50 plus, da sieht man sich halt gar nicht in der Richtung, aber das hat sich halt, nachdem ich dann mit dem Studium und gearbeitet, auch als Filialleiter, da hat man dann, wurde irgendwie reifer und hat dann gemerkt, okay, das ist eine Branche, die ist total schön, vor allem, weil sie eben verschiedene Sachen kombiniert mit dem Handwerk. Das heißt, man schafft eigene Dinge und die dann auch noch zu verkaufen, Leute damit glücklich zu machen, mit Kunden ins Gespräch zu kommen, einfach auch von den Leuten Geschichten zu hören und da die Erfahrung zu machen.
So das Private, das Persönliche.
Dass man einfach eine ganz tolle Nähe hat.
Persönliche Bindung.
Dass man halt nicht nur an der Kasse sitzt und irgendeinen Artikel halt über den Scanner zieht.
Und kurzes Hallo und
Tschüss. Sagt, sondern dass man halt Kunden auch mal 1, 2 Stunden lang sich unterhält.
Und die auch wiederkommen manchmal.
Die auch wiederkommen.
Ihr werdet mit Sicherheit auch Stammkunden haben, die dann,
wo man
kennt und dann kommen die rein, man freut sich, sie zu sehen und kannst du dich an den Moment noch erinnern, wo es bei dir Klick gemacht hat und du gesagt hast, ja, das könnte Tatsache was sein und das dann konkreter wurde und wie dann auch die Gespräche mit deinen Eltern ausgesehen haben, weil irgendwann wurde das ja zum eigenen Betrieb, dein Vater den Betrieb dann übernommen.
Genau.
Und war das so, ging das so Hand in Hand, dein Vater hat den Betrieb übernommen und du hattest parallel auch schon die Vorstellung, damit einzusteigen oder war das zeitversetzt?
Das war zeitversetzt tatsächlich, genau. Er hat den 2014, 15 übernommen. Damals war ich gerade ein Jahr in Hamburg, das heißt, da war das Thema auch wirklich noch ganz, ganz weit weg. Und er hat es auch nie von sich aus angesprochen. Also als diese ganze Übernahmegeschichte lief, hat er gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass er das übernehmen möchte und damit auch irgendwann mal für mich die Möglichkeit. Aber damit war das Thema auch wirklich erledigt. Es gab wirklich nie irgendwie Druck oder irgendwie, er macht das ja nur für uns, damit wir mal was haben oder so.
Bruder,
ich habe noch einen Bruder, genau. Und Darum ging es tatsächlich nie, sondern mein Vater hat es übernommen, weil er 30 Jahre lang Geschäftsführer war und nichts anderes machen wollte.
Ja, ja.
Der wollte sich halt nicht einen neuen Job suchen, was sicherlich auch kein Problem gewesen wäre, aber er wollte einfach das so weitermachen und hinter dem Konzept stehen, was wir halt haben. Und genau, ich war dann in Hamburg und dann sind wir wieder nach Stuttgart zurück, 2017. Da habe ich dann erstmal wieder bei DM gearbeitet, weil es halt einfach war, da eine Stelle zu kriegen. Und tatsächlich der Moment, wo es für mich eigentlich klar wurde, dass ich nicht Juwelier machen möchte, sondern dass ich im Familienbetrieb arbeiten möchte, war tatsächlich, als meine Großmutter gestorben ist.
Mhm.
Und da sind wir einfach so zusammengerückt, obwohl wir davor schon sehr nah waren, dass ich für mich gemerkt habe, das Wohl der Familie oder die Entwicklung des Familienbetriebs steht über eigener Selbstverwirklichung im Grunde genommen.
Beziehungsweise kann zu eigener Selbstverwirklichung werden.
Oder kann dazu werden, ganz genau. Aber in dem Moment war es eben so, Felix, jetzt spinn nicht rum, such nicht nach irgendwas, was du dann in 2 Jahren wieder kündigst, weil es dir keinen Spaß macht, sondern das, was mir Spaß macht, ist, mit meiner Familie zusammen zu sein und zusammen zu arbeiten und zu machen. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Auf einer Autofahrt zu meinem Opa quasi dann damals, habe ich das mal so in den Raum geworfen und habe gesagt so, wann können wir uns das vorstellen oder wann könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wie so, ja, ganz nach deinem Gusto.
Ja.
Dann habe ich gesagt, so, ja, dann lieber schneller als gar nicht.
Ja.
Also, und dann ging das relativ, von August wurde das erste Mal ausgesprochen und im Dezember habe ich dann schon da gearbeitet.
Ja. Und wie war das dann? Bist du da, also du sagst, dein Vater hat da schon seit 30 Jahren gearbeitet in dem Betrieb. Das heißt, auch du bist quasi, ja, ich meine, man ist ja irgendwo immer... Weiß nicht, bist du in dem Betrieb auch mal als Kind gewesen oder war das wirklich immer nur die Arbeitsstelle des Vaters? Du hattest gar keinen direkten Bezug dazu oder war das schon eher so ein, schon eher ein Bezug zu dem Ganzen? Hattest du da schon was da? Oder?
Ja, schon sehr stark. Also das Unternehmen gibt es seit 70 Jahren und wie gesagt, als mein Vater und meine Eltern nach Stuttgart gezogen sind, haben sie dort direkt angefangen. Das heißt, als wir geboren wurden, also mein Bruder und ich, wir waren eigentlich immer irgendwie da.
Mhm.
Mein Vater hat halt Vollzeit gearbeitet und meine Mutter hat auf uns aufgepasst die ersten 3 Jahre und auch dann im Kindergarten noch, ist ja auch nur Teilzeit gearbeitet, sodass wir eigentlich dann samstags, wenn wir dann in die Stadt gegangen sind, haben wir den Papa besucht, ist immer in den Laden gegangen und das war schon immer so, ja, das war...
Man kannte das halt.
Und man hat mir auch erzählt, dass ich dann schon mit 6 anscheinend bei irgendwelchen Vorträgen in der Grundschule gesagt hat, ich möchte mal Juwelier werden.
Ah, okay.
Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber das wurde wohl mal so gesagt. Und so hat sich dann der Kreis irgendwie geschlossen.
Ja.
Und es war auch ganz schön, da dann aufgenommen zu werden, wirklich mit Mitarbeitern, die mich halt quasi länger kennen, als ich mich selbst gefühlt.
Ja.
Und das war schön. Also das war ein schönes Erlebnis.
Das ist ja auch das, was ich oder was vielleicht auch viele kennen, dieses doch irgendwo einen familiären Bezug zu dem Unternehmen zu haben. Also für mich ist es heute noch so, wenn ich bei uns in die Werkstatt reinlaufe und ich rieche diesen Werkstattgeruch, das ist für mich wie nach Hause kommen. Also das ist wie in mein eigenes Wohnzimmer reinzusitzen. Oder mein Vater früher, als wir klein waren, hatte der, wenn er dann abends von der Arbeit kam und er noch seinen Blaumann anhatte, dann hatte er halt diesen typischen Werkstattgeruch an sich. Und das war halt so... Das ist für mich einfach vertraut, das ist schön und das ist ja Tatsache heute noch so, dass es einfach für mich immer noch so ist, wie ja jetzt, das gehört einfach, das ist einfach
eine
Teil des Lebens, das ist eine Geborgenheit natürlich, ja, aber einfach ja Teil meines Lebens. Deswegen ja irgendwie schön, wenn man das dann für sich selber entdeckt und dann auch sagen kann, hey, da fühle ich mich wohl. Gerade dieses Thema Zusammenarbeiten mit Familie, ist ja nicht für jeden was, das ist auch okay. Wie ist es denn bei euch? Also du sagst, für dich war das dann doch schon das, wo du sagst, damit kann ich mich identifizieren. Ist es dann auch so reibungslos gelaufen? Oder?
Nee, ganz und gar nicht tatsächlich. Ja. Also wir haben dann mal so angefangen und ich kam dann und ich war erstmal im Büro, habe mir die ganzen Backoffice-Strukturen angeschaut und habe mich quasi von hinten das Pferd aufgezäumt. Das sehe ich auch erstmal, weil ich hatte ja auch von den Produkten überhaupt gar keine Ahnung. Also
was heißt von den Produkten selber?
Von Edelmetallen, von Goldschmiedearbeiten, aber auch von Uhren, von hochwertigen Uhren, von günstigen Uhren, von allem. Also ich hatte von nichts irgendeine Ahnung. Also
okay,
ich kannte keine Edelsteine, ich wusste nicht, ich konnte vielleicht sagen, dass ein Saphir blau ist, aber das war es auch. Ja.
Okay, krass.
Also ich wusste wirklich überhaupt nichts. Was ich wusste, ist halt, wie ein Handel funktioniert und wie ein Handelsunternehmen funktioniert, wie die Strukturen sind mit Einkauf, Verkauf, Verwaltung. Und da ich Glück habe, sagen wir, in großen Konzernen gelernt zu haben, dass man halt wirklich weiß, wie kann was optimal laufen
mit
Digitalisierung und Programmen unterstützte Sachen oder halt Prozesse zu optimieren. Das heißt, das war eigentlich von vornherein so mein Grundauftrag, war zu sagen, okay, wie kriegen wir dieses Unternehmen ins 21. Jahrhundert, weil viele Prozesse halt wirklich sehr analog gewesen sind. Und wir haben einfach mal angefangen und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mich quasi mit den simpelsten Sachen erstmal beschäftigt, die ersten paar Monate, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was machen wir eigentlich und wie funktioniert das in unserem Unternehmen. Und da war dann relativ schnell klar, ich brauche irgendwas, was mir Halt gibt in meinem eigenen Wissen, dass ich selbst mehr Selbstvertrauen fasse.
Ja.
Und das war dann damals, dass wir gesagt haben, ich mache einen Diamantgutachter, also einen Kurs, der 4 Wochen geht, wo man halt wirklich 4 Wochen am Stück alles zum Thema Diamant, quasi zu dem König der Edelsteine, lernt und eben lernt, diese zu graduieren und zu begutachten. Und das war letztendlich dann was das Einzige war, was ich konnte im Grunde genommen, aber auch der Einzige war in dem ganzen Unternehmen, der das so konnte.
Also das war dein Alleinstellungsmerkmal?
Das war mein Alleinstellungsmerkmal. Kein anderer war Diamantgutachter, ausgebildeter und wirklich zertifizierter. Und dadurch hatte ich auf einmal eine Stellung auch beim Kunden, sodass man sagen konnte, auch mein Vater war natürlich ganz stolz, da muss ich jetzt meinen Sohn holen, weil der ist Diamantgutachter. das war aber einfach auch für mich selbst zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur hier, weil ich halt BWL kann.
Ja.
Sondern weil ich halt wirklich auch was zum Thema beitrage.
Das war so dein Schritt in die Branche rein, dich damit vertraut machen, weil du quasi gesagt hast, gut, irgendwas musst du haben. Und wie war das vom Ablauf her? Hattet ihr da irgendwie Unterstützung, gerade Betriebsübernahme? Ja, du sagst gerade schon so, dass das Unternehmen das 21. Jahrhundert bringt und so. Hattet ihr da irgendwie eine Beratung, die da euch unterstützt habt? Oder habt ihr das alles so nach eigenem Gefühl, bestem Wissen und Gewissen mit deinem Studium als Background,
mit deinem Vater, seine Erfahrung? Das war tatsächlich so die erste Idee, dass man das nutzen kann, das Wissen, was ich mitbringe, was es sicherlich auch teilweise bestimmt auch gebracht hat. Aber wir haben nach dem ersten halben oder dreiviertel Jahr relativ schnell gemerkt, dass wir alle drei, also quasi meine Mutter, die fürs Büro hauptsächlich verantwortlich ist, mein Vater, der für den Betrieb, aber eher für den Verkauf hauptsächlich verantwortlich ist, haben wir eben gemerkt, dass wir alle drei verschiedene Vorstellungen hatten, wie das eigentlich laufen sollte.
Ja.
Der eine möchte das mehr abgeben, der andere möchte was anderes mehr abgeben, ich würde aber gerne was ganz anderes machen. Natürlich sind Eltern stolz und wollen einen erstmal machen lassen, was dann dazu geführt hat, dass ich auf einmal jede Idee, die ich hatte, auch verfolgen durfte.
Ja, kenne ich.
Und das ist total schlecht, weil man dann auf einmal irgendwie, ich habe es immer gesagt, das ist wie so einem Hund, 5 Fressnäpfe quasi hinzulegen und er soll sich jetzt entscheiden oder soll am besten alle gleichzeitig aufessen. Und ich wusste dann gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Mache ich jetzt erst das Thema, mache ich jetzt erst das? War dann selber total unglücklich, weil man möchte natürlich auch die Eltern stolz machen und möchte natürlich auch alles, wo man selber eine Idee hat, auch schnellstmöglich umsetzen. Und das hat dann dazu geführt, dass alle im Kopf unzufrieden waren und keiner hat es ausgesprochen.
Okay.
Tatsächlich. Und das hat dann, gab es dann einen Punkt, wo dann hatten noch eine Kollegin im Büro, die dann gekündigt hatte. Und dann meine Mutter eben gesagt hat, das geht so nicht weiter, weil sie jetzt gesehen hat, jetzt kommen diese ganzen Aufgaben, die sie auch macht, auch noch auf mich. Ja, weil sie eben sagt, sie macht halt alles, ist sehr perfektionistisch und alles bleibt an ihr hängen. Wenn das jetzt auch noch alles kommt, dann...
Arbeiten von der Kollegin, die Aufgaben mitlegen.
Genau, das war ein ganzes Finanzbuchhaltung etc. Dass das auch noch kommt. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen irgendwie Hilfe. Und mein Bruder, der in der Werbeagentur arbeitet, für den wäre es zum Beispiel nichts im Familienunternehmen. Der ist ganz anders in der Hinsicht, aber der hatte halt eben mal bei einem Kunden ein Coaching vermittelt und der hat uns dann eben einen Unternehmenscoach empfohlen. Also so ein studierter Psychologe für Unternehmenspsychologie und mit dem haben wir uns dann unterhalten, erst in der Gruppe, dann jeder einzeln, also es ging über 2-3 Wochen und der hat das dann alles mal auf den Punkt gebracht, hat Sachen ausgesprochen, die alle gedacht haben, aber keiner sich getraut hat. Und am Schluss haben wir dann ein gewisses Konzept erarbeitet, wo man sagen kann, okay, wo es auch tatsächlich ums Thema Übergabe geht, weil das war anfangs zwar klar.
So ein Zeitplan oder
genau, wie kann das halt innerhalb von fünf Jahren, wie kann das innerhalb von 5 Jahren stattfinden? Was macht man als erstes?
Ja. Habt ihr da auch eigene Vorstellungen reinbringen können? Also, dass dein Vater zum Beispiel gesagt hat, oder deine Eltern sind ja beide mit dabei, deine Eltern beide gesagt haben, okay, wir könnten uns vorstellen, so in 3 bis 5 Jahren wollen wir in Ruhestand und oder zurücktreten von der vordersten Front. Und dass du gesagt hast, okay, ich könnte mir das gut vorstellen, oder hat man das so gemeinsam erarbeitet oder der Zeitplan hat es ergeben oder?
Genau, wir haben das gemeinsam quasi in der Gruppenarbeit dann im neutralen Raum haben wir das erarbeitet. Ich sollte zwar maßgeblich das machen, einfach um meine Position zu stärken. Also ich sollte es quasi führen oder moderieren. Und so haben wir es aber gemeinsam halt beschlossen, zu welchem Zeitpunkt können sie auch weniger arbeiten, eben von 100% auf 80%, von 80% auf 70%, dass man das so schrittweise macht. Und nicht sagt, es geht jetzt noch 5 Jahre und bis dahin müssen die Strukturen so sein, dass man einfach nur noch die Klinke in die Hand gibt. Ja. Sondern wir wollen das so Schritt für Schritt machen, dass die Eltern immer weniger arbeiten können und man aber dann eben nicht am Schluss vor einem riesen Aufgabenberg
also auch, steht. Ihr habt euch dann auch, gibt ja viele verschiedene, wir sind ja auch, ich jetzt, der Jan auch, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, über das Thema Nachfolge. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Nachfolge zu realisieren. Manche machen es Tatsache so, wirklich das Klinke in die Hand geben, einfach weil es manchmal auch besser ist, dass das Zepter einfach von jetzt auf gleich übergeben wird und der Junior oder die Juniorin quasi dann in die Vollen geht.
Der Senior vielleicht auch besser abgeben kann.
Genau, der besser dann abgeben kann, genau. Dann gibt es ja das Konzept, das verfolgen wir ja auch, dieses wirklich schrittweise, man hat so einen Tag X mehr oder weniger in 5 Jahren, dann ist es wirklich abgeschlossen, einfach nur damit man so, aber man hat einen längeren Zeitraum, um eben so ein bisschen smoother das Ganze zu machen und auch wirklich noch die Erfahrung der Senioren mitzunehmen, finde ich ja super wichtig, also ich profitiere da brutal von, du wirst es wahrscheinlich genauso sehen. Und gleichzeitig aber auch quasi mit der Erfahrung der älteren Generation, dass dann die junge Generation quasi so ihren Jungspund-Kopf, so dieser freie, dieser dynamische Kopf einfach dann auch noch mit der Erfahrung einfach, das gibt so eine ganz coole Mischung. Also das profitieren wir einfach auch davon. Also dieses sukzessive
Geben. Ja, und bei dem Schrittweisen ist eben auch schön, man kann das immer wieder anpassen.
Ja.
Also wir hatten halt den Plan zu sagen, okay, wenn die Eltern schrittweise weniger machen möchten oder sollen bis in 5 Jahren, dann muss man alle 5 Jahre halt oder jedes Jahr ein bisschen runtergehen von der Arbeitszeit. Und jetzt haben wir aber schon gemerkt, also das von 100% auf 80%, das hat gut funktioniert dieses Jahr. So dass mein Vater jetzt quasi 2 Tage halt die Woche frei hat, zusätzlich zum Sonntag. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, eigentlich wäre 21 der Plan gewesen, dass er dann halt eben nur noch 70% schafft. Aber er von selber auch schon eigentlich merkt, A, ist gar nicht realisierbar und B, möchte er gar nicht. Also 70% sind oder 80% sind gerade super ausreichend, weil die 2 Tage kann er gut füllen. Und die anderen, also die Tage, wo er da ist, das ist ausreichend an Arbeit.
Und es macht ihm auch noch Spaß. Und
es macht ihm auch immer noch Spaß. Also das ist auch gut,
dass man diese schrittweise macht. Darf ich fragen, wie alt deine Eltern sind?
Mein Vater ist jetzt dieser 59 geworden. Genau, und er wollte so eigentlich mit, also 2025 so langsam dann austreten.
Das heißt auch schon wirklich, sage ich jetzt mal, ihr seid ja nicht erst seit gestern dran, sondern das ist ja auch schon ein Prozess, der jetzt über ein bisschen Zeitraum geht. Das heißt, ihr habt das wirklich auch schon, sage ich jetzt mal, deine Eltern auch schon früher in Angriff genommen. Wir hatten das auch schon mal, die Nachfolgethematik mit dem Jan und seinem Vater, da hatten wir auch darüber gesprochen, wann ist denn der richtige Zeitraum? Und da haben wir auch festgestellt, dass auf jeden Fall, bevor man also nicht erst mit dem Rentenalter sich Gedanken machen sollte, sondern einfach schon einen guten Zeitraum vorher, einfach um solche Themen auch einfach flexibler angehen zu können, auch mal zu sagen, okay, wir reduzieren vielleicht jetzt doch noch nicht auf 70%, sondern ich bleibe noch bei meinen 80, einfach weil es gut läuft und vielleicht gehen wir dann von 80 auf 60 in einem Schwung, einfach weil sich es dann anpasst. So.
Ja, und weil auch die Prozesse sich dann bis dahin wirklich so ergeben haben, dass es auch Sinn macht.
Oder realisierbar ist oder bei deinem Vater läuft es dann so rein und deine Eltern haben ein neues Hobby entdeckt oder weiß man ja nicht, man weiß ja nicht, was kommt in der Zeit. Super spannend. Was wäre da so deins, wo du sagst, das war so ein bisschen, also wenn du ein Tipp hättest, was wäre da so der Schlüssel, wo du sagst, das ist in so einer Situation wirklich so das, wo mir am meisten geholfen hat oder wo ich am wichtigsten so jetzt momentan empfinde?
Jetzt auch in der Rolle, also Rolle im Familienunternehmen oder bei der Übernahme?
So dieses Übergabethema, vielleicht im Zusammenhang mit Familienunternehmen oder einfach auch deine Rolle im Familienunternehmen, wie du es möchtest. Also das, wo du sagst, das war jetzt für mich das Prägendste, wo für mich wirklich vielleicht auch am wichtigsten war, zu erkennen, dass wenn man darauf achtet, dass es dann vorwärts geht.
Das Prägendste oder das, was auch wirklich für uns im Betrieb am hilfreichsten war die Aussage von dem Unternehmenscoach, dass, wenn es um die Firma Jacobi geht, dann steht die Firma im Mittelpunkt und nicht die Familie. Mhm. Das heißt, dass man eben nicht vor dieser familiären Angst haben sollte. Also, dass man eben trotzdem unangenehme Themen ansprechen muss, wenn sie unangenehm sind oder wenn sie anzusprechen sind. Und halt nicht sagt, nur um den Frieden zu wahren, weil man sich ja privat auch noch sehen möchte und verstehen möchte, dass man die Sachen ein bisschen trennen sollte oder eigentlich strikt trennen sollte, damit A, die Familie nicht drunter leidet, weil alle alles in sich reinfressen.
Ja.
Und B, dass es eben dem Unternehmen hilft, Sachen konsequent anzusprechen, die einem gegen den Strich gehen oder die man irgendwie verbessern möchte, bevor man sie eben nicht angeht aus Höflichkeit.
Ja.
Und das war eigentlich das, als er das gesagt hatte, dann war irgendwie allen klar, ja, er hat völlig recht. Ja, ja. Und seitdem kommunizieren wir ganz anders, viel mehr auf Augenhöhe und fragt viel mehr nach Meinungen. Man geht nicht mehr so viel eigen in gewisse Entscheidungen rein, sondern es wird viel mehr auf Rücksprache nochmal geachtet und auch, dass man sich monatlich zusammensetzt, obwohl man eigentlich ja jeden Tag zusammen irgendwie arbeitet, aber man kommt ja immer dann in den Alltagstrott und dass man sich so Regelmäßigkeiten einbaut, um auf alles drauf zu schauen, um nicht nur im Alltag zu sein.
So eine Art Schuhfix.
So eine Schuhfix-Geschichte. Und da auch wirklich ehrlich zu sein und wirklich auch zu sagen, das gefällt mir jetzt nicht, dass du, wenn du jetzt gerade mal 10 Minuten Zeit hast, dir ein Golfvideo anschaust, sondern du könntest dich doch um was anderes kümmern. Solche Geschichten.
Ja, also dieses typische Trennen der Rollen, also typisch im Familienunternehmen ist es in der Regel Vater, Mutter, Sohn, Tochter oder nur Sohn oder Sohn, Sohn. Also quasi diese typischen Rollen, die quasi man hat von seit Lebzeiten, du bist der Sohn deines Vaters, dein Vater ist dein Vater, dass man das einfach aufsprengt und sagt, gut, mein Vater wird immer mein Vater bleiben, aber im Unternehmen, Jacobi, im Alltag ist er zwar mein Vater, aber in erster Linie eben mein Geschäftspartner.
Genau.
Da geht es um die Firma, da geht es jetzt nicht darum, dass mein Vater gestern eine schicke Hose beim Rudern anhatte, sondern eben ums Business, ums Geschäft. So dieses Trennen von, und trotz allem, das ist einfach so und das wissen wir beide, lässt sich es nie hundertprozentig löschen.
Zum Beispiel hat mir auch der Coach die Empfehlung gegeben zu sagen, um das ein bisschen professioneller aufzuziehen, ich soll quasi meine Eltern jetzt beim Vornamen nennen im Geschäft. Da habe ich dann auch mir gedacht, okay, das kann natürlich irgendwie in manchen Unternehmen oder bei manchen Menschen irgendwie funktionieren, aber ich werde jetzt nicht anfangen, nicht mehr Mama und Papa zu sagen, auch wenn ich jetzt 30 bin und es irgendwie auch selbst vorm Kunden teilweise, wenn ich dann berate und ich brauche irgendwie Hilfe, weil man mir was reichen muss oder einen Katalog raussuchen,
dann ist es halt ein Papa.
Dann sage ich jetzt nicht Thomas, könntest du mal, oder Herr Henschen oder Chef, sondern ich sage halt Papa.
Ja.
Und ich glaube, das macht aber dann nachher tatsächlich auch ganz viel aus, weil wir auch dann zum Kunden, weil das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, zum Kunden signalisieren, dass wir ein Familienunternehmen sind, was sehr, sehr eng ist.
Ja.
Und was trotzdem funktioniert.
Ja.
Also in beiden Richtungen, privat sowie geschäftlich.
Ich finde, das ist auch das Schöne und das ist ja auch das Besondere an Familienunternehmen, ist ja genau dieses Persönliche, dieses Besondere, dieser Zusammenhalt einer Familie. Mir geht es genauso. Ich kann jetzt auch bei E-Mails zum Beispiel, wenn wir jetzt eine E-Mail schreiben, also wirklich die, wo jetzt nicht nur mein Papa und ich miteinander kommunizieren, sondern dann vielleicht noch ein Kollege mit dabei ist oder irgendwie jemand anderes CC und ich muss meinen Vater beim Vornamen oder mit dem vollen Namen Martin Scharf schreiben, kommt mir jedes Mal komisch vor. Also es ist jedes Mal komisch. So Martin, das ist irgendwie, also könnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, aber es kann natürlich in Unternehmen
In gewissen Situationen kann es gut sein, wenn vor allem vielleicht auch die Differenzen vielleicht auch größer sind.
Ja.
Weil wir hatten eigentlich nie Differenzen, sondern wir hatten nur andere Vorstellungen.
Ja, und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man sich das einfach bewusst macht. Es ist auch egal, ob man da jetzt eine familiäre Beziehung hat oder nicht. Es sind immer Menschen und man kann noch so ähnlich ticken und noch so krass gleicher Meinung sein. Man hat trotzdem eigene Gedanken, Visionen, Wünsche, Bedürfnisse. Und das wird immer so sein. Ich meine, das ist ja in jeder guten Geschäftsbeziehung so, aber auch in jeder privaten Beziehung so. Man stimmt sich dann doch irgendwie immer aufeinander ab. Das finde ich, es gehört auch dazu. Jetzt haben wir was ganz Besonderes bei euch. Wenn man an Juwelier denkt, ihr seid ein Juweliergeschäft, denke ich persönlich immer an dieses Ladengeschäft, wo man reinläuft und alles ist schön beleuchtet, man hat schön Schmuck und so, also Ringe, Uhren, so. Das Besondere bei euch ist, dass es nicht nur diesen Verkaufsraum gibt und ihr kauft Ware an und verkauft sie weiter, sondern ihr habt Tatsache noch eine richtig traditionelle Goldschmiedewerkstatt da hinten sitzen. Und
genau.
Also eine eigene Goldschmiede.
Zum Glück örtlich getrennt, also zwar in der gleichen Straße, alles in der Innenstadt. haben wir einmal unsere Verwaltungsräume, an die ist aber auch wieder die Werkstatt angeschlossen. Oder wie man es feiner sagen möchte, das Atelier, weil es ja Kunst auch irgendwie ist, was da geschaffen wird. Und da sitzen im besten Fall 3 Goldschmiedemeister, Gelernte.
Wahnsinn.
Die zwar keiner in Vollzeit arbeitet, aber so, dass halt jeden Tag jemand da ist. Und ja, also das ist das, was unsere Firma im Grunde genommen mit auszeichnet, dass wir eben viel in eigener Hand machen. Mhm. Und wie du gesagt hast, viele denken eben beim Juwelier, der verkauft halt Schmuck, und die meisten verkaufen halt auch sehr viel Uhren zum Beispiel. Ne? Also dieses Verhältnis zwischen Uhren und Schmuck ist bei uns sehr, sehr schmucklastig, und das macht uns sehr unabhängig, weil wir eben sagen können, das kann man halt auch selber machen, und dann kann man eben selber auch die Kosten ein bisschen kontrollieren, weil man halt sagt, dafür braucht ich jetzt nicht 8 Stunden, sondern nur 6, oder das kriegt man auch noch in 5 hin, und man kann halt das ein bisschen besser abschätzen.
Und es ist einfach individueller.
Und es ist halt super individuell. Genau.
Kundenwünsche einfließen lassen und drauf eingehen.
Genau, und das ist so, denk mal, das, was im Stuttgarter Raum, vielleicht sogar in Baden-Württemberg, vielleicht bei uns sogar auch ein bisschen einzigartig ist, dass man wirklich sagen kann, der Kunde kann auch wirklich mit was kommen und sagen, ich hätte es gerne, ich habe hier was geerbt und das gefällt mir aber so nicht, weil es hat meine Oma halt vor 40 Jahren getragen, aber ich finde es halt als Erinnerung, und ich finde vielleicht den Edelstein schön, der da drin war. Und dann kann man sich bei uns halt mit dem Goldschmied auch zusammensetzen, der kommt dann mit in den Verkauf und dann kann man drüber sprechen und dann macht man Skizzen. Also es ist alles noch sehr, sehr analog, was, sag mal, für den nachgeorderten Prozess immer ein bisschen schwierig ist, wenn es halt nicht digital ist. Aber für den Kunden vorne natürlich ein einzigartiges Erlebnis in der heutigen Zeit.
Und das ist auch das, was das Ganze so, dieses Handwerk so besonders macht, finde ich. Und das ist allgemein Handwerk, finde ich, besonders dieses Analoge. Und es wird im Handwerk auch immer so bleiben. Und gerade in solchen feinen Kunsthandwerken, finde ich, wird es wahrscheinlich auch nie eine Möglichkeit geben, das zu 100% zu digitalisieren, irgendwie dann auf dem Tablet irgendwas zu zeichnen, sondern da gehört es einfach dazu, dieses Analoge, dieses Traditionelle, dieses Namen Kunden, das Radieren, das Zeichnen, das,
ne? Also richtig, ja. Und vor allem, es gibt tatsächlich ganz viele Möglichkeiten, auch mit CAD und mit Plotten. Also es gibt schon quasi 3D-Druck mit Edelmetall. Also das gibt es ja alles, aber damit geht halt ein Stück Seele immer verloren. Ja. Und wenn man was verkauft, und wir verkaufen eben was, da hat im Grunde genommen niemanden Bedarf. Keiner braucht das, was wir verkaufen. Aber irgendwie muss man es halt schaffen, durch die Geschichte des Entstehungsprozesses eine Nachfrage zu wecken, weil man sagt, okay, wenn das diese Seele hat, dieses Stück, dann will ich das haben.
Ja.
Und das zu schaffen geht halt nur, indem man halt Emotionen reinsteckt und sagt, ich mache da halt Arbeit, und dann gibt es halt mal eine Stunde lang erstmal nur eine Skizze mit dem Kostenvoranschlag, aber dann kann der Kunde halt sagen, wow, da sitzt halt wirklich der Herr so und so, oder die Frau so und so, und die hat das gezeichnet, die haben den kennengelernt. Ne? Also die haben nicht einfach gesagt, ich nehme Marke X, das Stück, sondern da hat halt einer gesessen und hat es nur für mich gemacht.
Ja,
also es ist nachher ein Einzelstück, was dann angefertigt worden ist.
Ja. Wie empfindest du das? Also du bist jetzt, du hast vorhin ganz am Anfang hast du gesagt, wir haben noch einen Handwerksbetrieb, aber ich bin nicht handwerklich begabt. Was begeistert dich? Also ich finde allein der Gedanke an Goldschmiedearbeit, ich finde das wahnsinnig faszinierend. Einfach dieses filigrane Arbeiten, gepaart mit diesem wirklich eigenen Designen. Also man designt noch wirklich selber, bringt seinen eigenen Stil mit rein und dann wirklich den Wunsch des Kunden zu hören, das umzusetzen, wie du sagst, Emotionen reinzubringen. Gerade in so ein Schmuckstück, meine Oma hatte den Ring und ich möchte den irgendwie aufarbeiten, damit er zu mir passt, aber gleichzeitig die Seele nicht verliert. Es sollte immer noch der Ring meiner Oma bleiben irgendwo. Was ist für dich als wirklich Nicht-Handwerker, sag ich jetzt mal, was fasziniert dich da meistens? Also gibt es da irgendwas, wo du dir denkst, wow, das würde ich halt echt, das ist irgendwie was, was mich brutal begeistert. Ist es dieser Entstehungsprozess von dem Design eines Rings, oder ist es wirklich das Handwerk an sich, das Arbeiten mit dem Metall, mit dem Entstehungsprozess des Schmucks, oder ist es dann der Moment, wenn der Kunde den Schmuck bekommt? Was ist für dich dieses?
Das Faszinierendste ist tatsächlich, dass es erst mit dem letzten Arbeitsschritt teilweise wirklich schön ausschaut. Weil halt, wie gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das heißt, es ist halt ein schmutziger Betrieb. Also wir haben Polierstaub, wir haben Feilungen, es wird gesägt, gefeilt, gehämmert, gewalzt. Okay. Alles natürlich in ganz, ganz klein.
Ja.
Also was bei euch in der Werkstatt in Riesenmaschinen passiert, passiert bei uns halt einfach auf einem Quadratmeter gefühlt. Und das sieht am Anfang halt nicht danach aus, als das, was es mal werden soll. Und erst wenn es halt ganz am Schluss der Stein gefasst ist und dann drüber poliert wird, dann sieht man, hoppla, das, da ist ganz schön was rausgekommen bei. Und wie nah das dann an der Skizze ist. Also wie in Perfektion da wirklich was gemacht wird. Und das Faszinierende ist, der Goldschmied da sitzt, der hat das in seinem Kopf, der überlegt sich das, der bringt es aufs Papier. Und dann macht er das so. Und er macht es dann nicht anders und er macht dann nicht zwischendurch, hat sich irgendwie ergeben, das geht gar nicht so, sondern nein. Der hat es so gemacht, wie er es am Anfang gesagt hat.
Der hat das quasi den ganzen Prozess.
Der wusste das von vornherein schon, genau, dass das genauso geht. Und wie gesagt, dass da, wie gesagt, unsere Werkstatt ist ja direkt am Büro angeschlossen, da gibt es keine Tür dazwischen. Das heißt, es ist auch gerne mal laut, wenn da am Amboss gesessen wird und irgendwas gehämmert und alles Mögliche. Und dann denkt man sich, ja. Da sitzen Handwerker. Ja? Also es ist zwar natürlich auf klein und mit ganz anderen Materialien irgendwie, aber es ist trotzdem ein Handwerk. Und das ist irgendwie das Schöne, dass da was aus quasi nichts, beziehungsweise natürlich aus Metall, was geschaffen wird, was nachher einzigartig ist und dann Gefühle in Menschen wecken kann, die vorher nicht gedacht haben, dass sie das brauchen.
Ja, dieser Gänsehautmoment irgendwie.
Ja, es ist manchmal wirklich der Wahnsinn. Also wenn du dann noch den Kunden vielleicht sogar noch einlädst in die Werkstatt, dass er das dann da abholen kann, dann sieht er, wo es gemacht worden ist. Und wir haben letztes Jahr ab und zu mal so Führungen auch gemacht. Da kommen dann Ingenieure von Bosch, von Daimler, von Porsche. Die werden zu kleinen Kindern, wenn sie dann diese Maschinen sehen. Und die Maschinen sind teilweise auch 30, 40 Jahre alt. Und dann denken sie, aha, so entsteht es also. Weil der Kunde kann sich es halt nicht vorstellen, wie das gemacht wird. Es gibt halt nicht nur ein Gussmodell und dann ist es fertig, sondern es wird halt gerade im individuellen Bereich halt jeder Schritt einzeln gemacht.
Das ist halt das Besondere an Handwerk, dieses jedes Stück ist ein Unikat.
Ja.
Selbst wenn es ein gleiches Paar Ohrringe sind, irgendwie wahrscheinlich ist es trotzdem irgendwie
immer, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja.
Und ich glaube, das ist das, was halt dieses, ja, und ja, wie ist es für dich, dass du sagst, wirklich, das ist das, was ich auch bewahren will? Also ich hoffe, dass das bei euch so ist, dass du sagst, das ist das, wo ich, wie ich sage, das will ich in die Zukunft bringen, quasi das verbindende Element, moderner, schöner Laden, aber dieses Tradition, wirklich gewichtige Handwerk, das auch irgendwie gar nicht mehr so breit ist. Also es ist ja wirklich sehr, sehr feiner Markt irgendwo, also schmaler. Also wie
ja,
gesagt, das gibt es gar nicht mehr so
oft. Es gibt wieder auch wenig Nachwuchs. Ja. In der Branche ist ja generell Auszubildende zu finden, ist ja schwierig, die gut qualifiziert sind oder gut viel mitbringen. Aber dass wir das so weitermachen werden und wollen und auch analog bleiben wollen in der Zeit der Digitalisierung, das ist quasi unser USP nachher. Ja. Unser Alleinstellungsmerkmal ist eben, dass wir zwar natürlich versuchen, und das ist meine Aufgabe, alle Prozesse, die sich irgendwie digitalisieren oder vereinfachen oder verschlanken lassen, auch verschlanken.
Ja.
Aber überall, wo der Kunde reinschaut, da muss die Emotion rein sein. Mhm. Da muss die Emotion drinstecken und dann geht es halt nicht digital.
Ja.
Und dann muss das halt immer noch analog sein. Und wenn es nachher halt ein gewisser Mehraufwand ist, dann muss das halt so sein.
Ja.
Weil nur um immer zu sagen, wir wollen halt Kosten sparen und das muss irgendwie schneller gehen und wir wollen irgendwie... Weil das sind dann nicht mehr wir. Und wir sind die, die halt sagen, okay, bei uns, wenn bei uns jemand kommt und was haben möchte, dann geht es A, nicht schnell und B, können wir halt nicht der günstigste sein.
Ja.
Sondern wir liefern halt im besten Fall das beste Ergebnis ab und das dauert halt seine Zeit. Aber dafür ist es nachher halt auch perfekt. Und das geht halt nur, wenn man alles selber macht.
Ja.
Und nicht irgendwie CAD-Designs und dann noch Serienfertigung macht und dass wir dann fünfmal den gleichen Ring da haben, weil dann können wir es nicht mehr verkaufen. Dann wissen wir nicht, wie damit umzugehen, wenn wir jetzt wissen, ja schauen Sie mal, da haben Sie den Ring, den gibt es mit dem grünen, mit dem blauen, mit dem gelben und mit dem weißen Stein, welchen hätten Sie denn gerne? Sondern wir verkaufen halt gerne, schauen Sie mal, wir haben diesen Ring.
Ja.
Und dann wir haben noch andere Ringe, aber die sind halt nicht wie der Ring.
Und dann muss es halt diesen Klickmoment geben, so das ist mein Ring, das ist, das ist mein Armband, meine Kette.
Und da gibt es dann Schmuckstücke, die 10, 15 Jahre lang auf Lager liegen, wo man sich dann denkt, bauen wir den um, machen wir den Stein raus, machen wir was Neues. Nee, da kommt irgendwann mal jemand.
Und dann kommt halt
tatsächlich irgendwann mal jemand und dann verkaufst du was und wenn du es dann aus dem warmen Wirtschaftssystem ausbuchst, dann siehst du irgendwie 85 ins System aufgenommen.
Krass.
Und dann denkst du so, wow, krass. Ja.
Wahnsinn.
Aber es hat halt am Schluss wirklich jemanden gefunden, hat tatsächlich halt auf den Besitzer gewartet.
Ja.
Also, und das macht dann auch Spaß, dass man halt nicht immer gleich sagt, nur weil es jetzt mal mit irgendeinem Ding nicht so gut geht. Weil wenn jedes Stück einzigartig ist, ist es halt jedes Stück anders schwer an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja? Also, weil du kannst halt nie, du bist nie am Zahn der Zeit, du bist nie topmodern, du bist aber auch nie altmodisch, du hast immer deinen eigenen Stil, der aber in keine Epoche großartig passt, weil du halt eine eigene Epoche irgendwie schaffst.
Ja. Ja,
also was jetzt mal in den 20ern irgendwie Art Deco war, das war, da haben wir alle das gemacht, aber wir machen halt unser Ding und das macht niemand so, dafür machen wir andere Sachen nicht, das ein anderer kann was anderes besser, wir können halt das, was wir machen, gut. Oder sehr gut, würde ich mal behaupten.
Ja, das macht euch einzigartig und das ist echt besonders. Und
das ist das Wichtige, also, aber auch in jedem Handwerksbetrieb, finde ich.
Definitiv.
Ob man das Produkt macht oder auch über seine Art.
So die Persönlichkeit zu behalten, sich einfach rauszuarbeiten, was ist unser Schwerpunkt, wo sind wir echt, wo kann ich als Person auch authentisch bleiben. Das hängt ja auch ganz viel, steht und fällt mit dir und deinen Mitarbeitern auch ganz klar und den Personen, die in dem Betrieb arbeiten. Damit steht und fällt die Authentizität und dieses Thema, wo fühlen wir uns wohl und wo kann ich wirklich noch sagen, das bin ich und ich verkaufe mich nicht hier für irgendwas, sondern das bin ich und ich habe da Spaß dran. Das ist das ist das Einzigartige an dem Familienbetrieb im Handwerk. Wow. Juwelier Jacobi in Stuttgart, schaut einfach mal auf den Social Media Seiten vorbei, auf der Social Media Seite vorbei. Ich werde es euch auch verlinken in den Shownotes. Guckt euch das einfach mal an. Das ist ein wahnsinnig faszinierendes Handwerk. Viele haben es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es das überhaupt noch gibt. Sehr, sehr, sehr traditionell. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich vielleicht auch vorstellen könnte, in diesen Beruf einzusteigen. Bildet ihr aus?
Ab und zu. Ist immer so ein bisschen schwierig. Da ich jetzt bei uns halt kein Goldschmiedemeister Vollzeit arbeitet, können wir das sehr schlecht betreuen. Und wir sagen halt, wir haben sehr anspruchsvolle Arbeit. Ein Azubi kann talentiert sein, ja, aber bei unserer Ware muss es halt, es gibt halt keinen Raum für Fehler, großartig.
Und zu lernen wirklich, um wirklich in so immer Regelmäßigkeit reinzubekommen.
Und teilweise nicht genug Arbeit, dass man jetzt sagt, weil wenn jetzt ein Schmied an einem Stück arbeitet, aber der Azubi lernt gerade in der Schule einen Fertigungsprozess, den wir vielleicht gar nicht abdecken oder in dem Moment auch nicht abdecken, dann können wir ihm das nicht beibringen.
Ja.
Wir haben es ab und zu gemacht, das ist dann oft eine Art, nicht Gefälligkeit, aber weil man halt eben,
das
die ganze Branche ist halt sehr, sehr familiär auch und wenn dann eben eine andere Familie kommt, die auch im produzierenden Betrieb ist und sagt, unser Sohn würde aber gerne die Ausbildung machen, dann haben wir das schon gemacht.
Mhm.
Aber unser Goldschmiede-Chef hat dann auch gemeint, jetzt haben wir das gemacht, jetzt wäre es aber gut, wenn wir es die nächsten 2-3 Jahre nicht machen, weil es halt wirklich auch anstrengend ist.
Ja, klar.
Nichtsdestotrotz, es gibt tolle Ausbildungsbetriebe, wo man wirklich alles lernen kann von der Pike auf. Und wir sind immer offen für alle möglichen Bewerbungen. Wir vermitteln auch gerne. Also wenn sich bei uns jemand bewirbt, dann sagen wir selten
einfach nur nein,
sondern wir gucken, ob derjenige nicht vielleicht woanders reinpasst.
Ja.
Weil man hat ein Netzwerk, die Branche ist kleiner als man denkt oder vertrauter als man denkt. Man ist sehr, sehr freundschaftlich mit vielen Firmen und wenn man jetzt weiß, der eine oder andere sucht jemanden, dann würde man das immer vermitteln.
Ja.
Also das auf jeden Fall.
Genau, guckt euch das an. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Danke, dass du mein Gast heute warst. Ich bin geplättet. Wahnsinn, so viel Leidenschaft. Cool. Also, das war's. Diese Woche, hört nächste Woche wieder rein. Nächste Woche ist der Jan auch wieder am Start. Das ist fix versprochen. Er freut sich auch wieder, euch mal wieder mit seiner Anwesenheit zu beehren und die Anmoderation zu übernehmen. Felix, du kommst einfach mal wieder vorbei, würde ich sagen.
Ihr könnt mich einladen, ich bin da.
Du kommst einfach mal wieder vorbei. Und ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ich natürlich auch.
Tschüss.
Ciao.